ARD.
Im Prinzip ist die Tiefsee der Abfalleimer der Welt, kann man sagen. Dort sammeln sich im Moment große Mengen an Plastikmüll. Und dort haben wir auch Pilze gefunden, die Plastik zumindest teilweise abbauen können. Und unser Interesse ist natürlich zu verstehen, wie sie dieses Plastik abbauen können.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
450 Jahre. So lange dauert es schätzungsweise, bis sich eine Kunststoffflasche zersetzt hat. Plastik. So ein praktisches Material und gleichzeitig so eine Plage für die Umwelt, gerade auch für unsere Gewässer. Forscherinnen und Forscher weltweit tüfteln an Lösungen, um das Zeug wieder aus Seen, Flüssen und Meeren rauszubekommen. An Riesenfangnetzen, um das Plastik schlicht herauszufischen. Oder indem sie Mikroorganismen suchen, die Plastikteilchen abzubauen helfen. Spezielle Wasserpilze zum Beispiel. Und um die geht's jetzt in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Mein Name ist Anna Korwes. Schön, dass Sie zuhören. Mein Studiogast heute hat mit seinem Team herausgefunden, welche Wasserpilze besonders gerne Plastikteilchen fressen. Hans-Peter Grossert hält eine Professur an der Universität Potsdam und leitet am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei die Forschungsgruppe Aquatische Mikrobielle Ökologie. Hans-Peter Grossert, herzlich willkommen.
Hallo.
Auf YouTube habe ich Nachrichtenclips über Ihre Erkenntnisse zu den plastikfressenden Pilzen gefunden. Die stammen aus Indonesien, Brasilien oder auch Indien. Inhaltlich habe ich da sprachbedingt jetzt nichts verstanden, aber man sieht Sie in einem Boot auf einem Gewässer herumschippern und Proben entnehmen. Ist das unser brandenburgischer Stechlinsee, wo auch das Leibniz-Institut angesiedelt ist, der da so international groß rausgekommen ist?
Ja, wir sind dort auf dem Stechlinsee unterwegs, um Wasserproben zu nehmen, aus denen wir diese Mikroorganismen dann isolieren.
Dass solche Pilze im Erdreich leben, das ist ja bekannt, so im Waldboden. Aquatische Pilze, also Wasserpilze, hat wahrscheinlich nicht jeder auf dem Schirm, zumal man die auch nur unter dem Mikroskop sehen kann. Wie sind Sie denn eigentlich drauf gekommen, diese Pilze zu einem Ihrer Forschungsschwerpunkte zu machen?
Die Pilze sind deshalb besonders interessant, da sie sehr vielseitig in ihrer Physiologie sind. Das heißt, sie können sehr viele Stoffabbauwege betreiben, indem sie verschiedenste Enzyme produzieren, die zum Beispiel auch schwer abbaubares organisches Material abbauen.
Ich habe gelesen, es gibt mehr als 5700 Arten von Wasserpilzen. Zumindest so viele sind bekannt. Wahrscheinlich ist das nur die Spitze von einem noch ziemlich unbekannten Eisberg. Warum gibt es diese aquatischen Pilze? Also welche Funktion erfüllen die im Ökosystem Wasser?
Die Pilze haben eine ähnliche Ökosystemfunktion wie die Bakterien. Das heißt, sie bauen organisches Material ab. Das ist nichts anderes als Biomasse, Zellmaterial.
Tote Insekten oder so.
Tote Organismen, genau. Oder auch eingetragenes Holz, Blätter und so weiter, die ja umgesetzt werden müssen, weil sie sich sonst in den Gewässern ansammeln würden oder zu großen Mengen ansammeln würden und dort auch die Wasserqualität dann beeinflussen würden.
Also diese Pilze halten unsere Gewässer sauber, kann man sagen.
Im Prinzip kann man das sagen, dass sie eben das Gewässer reinigen, ja.
Also jetzt haben wir gelernt, dass diese Wasserpilze sich eigentlich von organischem Material ernähren. Sie haben 18 Pilzstämme aus dem Stechlinsee isoliert und untersucht und 4 Pilzgattungen gefunden, die besonders gerne und effizient Plastik fressen. Fusarium, Penicillium, Botryotinia und Trichoderma. Also Penicillium, dem haben wir das Penicillin, das Antibiotikum zu verdanken. Woher kennen wir denn die anderen sonst so?
Im Prinzip sind das sehr normale Pilze, die findet man weltweit, alle 4 Gruppen. Ob man sie kennt, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube eher nicht, weil von den Namen her, die wechseln auch teilweise. Aber alle diese Pilze haben die Eigenschaft, diese ja, sehr großen organischen Moleküle, wir sagen Polymere dazu, abbauen zu können. Und das liegt eben an ihrer Eigenschaft, bestimmte Enzyme zu produzieren, die diese schwer abbaubaren Verbindungen auch knacken können.
Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, aber ich habe Sie richtig verstanden, die sind nicht selten. Die gibt es im Süßwasser und auch im Salzwasser, also im Meer?
Im Prinzip gibt es sie in den verschiedenen Habitaten. Es gibt dann verschiedene Arten, die sich auf die bestimmten Habitate spezialisiert haben, aber die gibt es genauso auch im terrestrischen. Penicillium kennen wir auf unserem Brot zum Beispiel.
Unserem Brot?
Ja, als Schimmelpilz.
Ach, das ist der gleiche?
Genau. Also die gleiche Gruppe. Und da gibt es natürlich verschiedene Unterarten, die sich dann auf bestimmte, ja, wir sagen Habitate, also quasi Umweltbedingungen spezialisiert haben.
Ich habe auch deswegen nach Salzwasser gefragt, weil man bei Plastik in Gewässern ja meistens an die Ozeane denkt, ne? An diese Bilder von regelrechten Plastikmüllhalden in den Weltmeeren. Inwiefern sind denn auch Seen von Plastik, von Mikroplastik belastet?
Ja, im Prinzip sind die Ozeane die Endempfänger von Plastik. Alles, was vom Land eingetragen wird in Gewässer, landet früher oder später in den Ozeanen. Und als erstes empfangendes Gewässer dienen natürlich die Seen. Also alles, was bei einem Hochwasser zum Beispiel vom Land herabgespült wird und wenn man dann Flüsse hat, die in den See münden, dann landet natürlich auch das Plastik in den Seen. Also sie sind quasi auch Endempfänger von unserem Plastikmüll.
Wie steht es da zum Beispiel um die Wasserqualität des Stechlinsee mit Blick auf Mikroplastik?
Leider haben wir relativ hohe Mikroplastikmengen gefunden. Das lag aber wahrscheinlich daran, wir hatten sehr hohe Zahlen an Badegästen und wir alle scheiden Mikroplastik von unserer Kleidung über die Haut in das Wasser ab. Und das sind sehr große Mengen. Also wir können leicht 10.000 bis 20.000 Mikroplastikpartikel bei einmal Baden abgeben von unserer Kleidung.
Und was richtet das an? Also ich meine, dass Mikroplastik nicht gut ist für Fische zum Beispiel oder andere Seebewohner, die das dann fressen, das ist ja bekannt. Aber für uns Menschen als Badegäste zum Beispiel, wir bringen das Plastik rein, aber was macht das andererseits mit uns?
Ja, es ist schwer zu sagen. Wir arbeiten zum Beispiel mit Antibiotikaresistenzen und dort sehen wir, dass auf dem Mikroplastik und Plastik generell Antibiotikaresistenzen schneller ausgetauscht werden. Und das bedeutet, man kann natürlich dann auch in der Umwelt verstärkt antibiotikaresistente Bakterien haben, inklusive auch Pathogene, also Krankheitserreger, die uns Menschen in der Gesundheit beeinflussen können.
Sie sind auch an Forschungsprojekten beteiligt, die die Auswirkungen für den Menschen untersuchen. Inwiefern?
Ja, also wir haben verschiedene Projekte gestartet, an denen wir schauen, wie sich zum Beispiel Antibiotikaresistenzen auswirken können. Ich hatte ja gesagt, die können sich verstärkt verbreiten in den Biofilmen auf dem Plastik und Mikroplastik. Und wir haben auch gesehen, dass verstärkt Pathogene, also Krankheitserreger, auf Plastik wachsen können und dort hätte man dann den Effekt, dass man im Prinzip antibiotikaresistente Krankheitserreger erzeugt, was natürlich eine große Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt. Und zum anderen werden diese Plastikpartikel auch in den Organismus, in den Körper aufgenommen, zum Beispiel in Zellen eingebaut. Und das ist besonders der Fall für sehr kleines Plastik, also Mikro- bis Nanoplastik. Und das Nanoplastik zum Beispiel hat die Eigenschaft, alle Zellgrenzen zu überwinden und gelangt dann auch in Gewebe, wo das Nanoplastik dann entsprechende Schäden hervorrufen kann. Das wäre zum Beispiel bei uns im Gehirn auch der Fall. Wir haben auch gesehen, dass es in jeden Körperteil eingebaut werden kann mit bisher meist unbekannten Folgen. Was wir ganz klar sehen, ist im Prinzip, dass das Immunsystem gereizt wird und wir haben häufig inflammatorische Effekte, das heißt also Gewebe werden gereizt und sind damit auch anfälliger zum Beispiel für Krankheitserreger.
Also Entzündungsprozesse.
Genau.
Und im Gehirn, weil Sie gesagt haben, es überwindet auch diese Schranke?
Ja, da wissen wir noch gar nicht, was das bedeutet. Es gibt ja die Vorstellung, dass wir in 50 Jahren vielleicht zur Hälfte aus Plastik bestehen. Das ist natürlich übertrieben, aber wir haben natürlich Plastikpartikel schon in unserem Körper und wir wissen nicht genau, wie der Körper auf diese Fremdkörper reagiert.
Kommen wir wieder zu den plastikfressenden Pilzen. Ich sage das so profan, Plastikfressen, das ist ja viel zu unspezifisch und unwissenschaftlich eigentlich. Was bedeutet das denn, dass diese bestimmten Pilze besonders effizient Plastik eliminieren? Wie machen die das?
Ja, zuerst muss man sagen, Plastik ist nicht Plastik, sondern wir haben herausgefunden, dass vor allen Dingen Polyurethan abgebaut wird. Das ist zum Beispiel im Bauschaum enthalten. Polyethylen, was häufiger ist, was in den Trinkflaschen zum Beispiel ist, wird nicht abgebaut von diesen Pilzen. Also es gibt schon Unterschiede, wie diese Polymerzusammensetzung ist und wie gut sie von den Mikroorganismen abgebaut werden kann.
Warum also, eigentlich? Also warum ist Plastik nicht gleich Plastik?
Naja, also Sie können sich vorstellen, die Verbindungen zwischen den Molekülen sind teilweise unterschiedlich. Und natürlich spielt auch der Energiegehalt eine große Rolle. Also wie viel Energie können die Organismen dann dann durch den Abbau beziehen, denn sie müssen ja Energie investieren, um zum Beispiel die Enzyme zu produzieren. Und wenn natürlich die Bilanz negativ ist, dann wird dieser Organismus nicht dieses Polymer angreifen oder abbauen. Hat keinen Benefit und damit kann der Organismus ja auch nicht wachsen.
Genau, und wie zersetzen die das dann? Was machen die?
Im Prinzip bilden sie verschiedene Enzyme, Lakasen, Esterasen und die können diese Polymerverbindungen aufbrechen und dann werden kleinere Moleküle synthetisiert, die dann von den Organismen aufgenommen werden können und auch zum Wachstum verbraucht werden.
Mhm. Wie satt werden die denn davon? Also ist das für die besser, dieses Plastik zu fressen, als sich auf tote Insekten sozusagen zu stürzen? Also was bringt ihnen das in ihrer Energiebilanz?
Ja, das ist eine gute Frage. Also tote Insekten sind ja proteinreich auch und dort ist natürlich auch Stickstoff enthalten, also ein wichtiger Mikronährstoff. Der ist in dem Plastikpolymer nicht enthalten. Also das Plastik generell ist ein schlechteres Substrat, also die Organismen wachsen schlechter. Aber wir haben gesehen, dass die Pilze, die wir ausgewählt haben, ganz alleine auf diesem Plastik, also auf Polyurethan zum Beispiel oder auch auf Reifenplastik wachsen können und sich dann auch vermehren können. Das heißt, sie müssen dann noch Stickstoff und andere Nährstoffe aus dem Wasser bekommen. Das ist aber auch häufig der Fall, dass diese Nährstoffe vorhanden sind, aber natürlich nicht in größeren Mengen. Und deswegen ist ein toter Insektenkörper ein viel besseres Substrat für die Pilze.
Konnte man das denn hinterher sehen, unter dem Mikroskop zum Beispiel, wie so ein Pilz dann aussah, wenn er Biomasse vertilgen konnte, im Unterschied zu Plastikmasse?
Ja, das kann man sehr gut sehen. Also wir haben hier rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen gemacht und dort kann man sehen, wenn der Pilz zum Beispiel diese Proteine aus den Insekten bekommt, dann sind sie sehr rund und haben eine glatte Oberfläche. Und wenn sie auf dem Plastik wachsen, dann ist die Zellmorphologie eine ganz andere. Also die Zellen sehen ein bisschen eingeschrumpft aus und sind auch nicht mehr glatt an der Oberfläche. Also man sieht da schon deutlich den Unterschied. Und wir führen das darauf hin, dass der Pilz dann auch gewisse Mangelerscheinungen hat.
Was brauchen der Pilz für Voraussetzungen, damit er sich auf Plastik stürzt? Also Stickstoff haben Sie schon genannt, aber braucht er eine bestimmte Wassertemperatur, um überhaupt gedeihen zu können? Oder?
Ja, also jeder Mikroorganismus hat ein Temperaturoptimum. Bei unseren Pilzen liegt das bei 25 Grad. Das heißt aber nicht, dass die Wassertemperatur 25 Grad haben muss, sondern dass ein Optimum dort liegt. Wachsen tun die Pilze im Prinzip schon bei 15 Grad sehr gut. Aber natürlich würde man, wenn man jetzt möglichst den Abbau effizient gestalten, würden die Bedingungen so wählen, dass sie optimal sind. Also eine hohe Wassertemperatur, bestimmte pH-Werte. Pilze mögen es meistens ein bisschen saurer. Mikronährstoffe, was ich ja schon gesagt habe, eventuell sogar auch eine andere Kohlenstoffquelle, die energetisch günstiger ist. Und das haben wir auch festgestellt, wenn man im Prinzip die Pilze mit einem leicht abbaubaren Substrat wie Glucose füttert, dann bekommt man häufig einen höheren Abbau, weil dann hat man so eine Art Co-Metabolismus, sagen wir dazu. Dann wird im Prinzip das Plastik neben der Glucose mit abgebaut.
Ist das Plastik denn dann eigentlich wirklich weg? Oder zersetzen Sie das nur in noch kleinere, vielleicht nicht mehr messbare Partikelchen?
Also bei uns ist es tatsächlich weg, aber in der Form, letztendlich endet jedes organische Molekül als CO2. Und das haben wir auch messen können. Also wir haben die Respirationsrate gemessen und da haben wir dann gesehen, dass CO2 tatsächlich freigesetzt wird.
Was ja wiederum nicht so gut ist.
Genau, es ist fossiler Kohlenstoff, der umgesetzt wird und wird dann im Prinzip in Form von CO2 in die Atmosphäre freigesetzt.
Jetzt haben Sie auch selbst schon häufiger auch einen Schwenk zu den Bakterien unternommen. Und es gibt ja immer wieder Meldungen eben von anderen Mikroorganismen auch, die an Plastik Interesse haben, so formuliere ich es mal. Auch von Würmern war da die Rede, aber eben auch immer wieder von Bakterien oder eben den Pilzen. Kann man da eigentlich sagen, wer am meisten das Potenzial hat, Plastik zu vernichten?
Na, das hängt ganz stark davon ab, welche Enzyme diese Organismen besitzen. Und häufig ist es auch ein Prozess, der sich ergänzt. Also es kann sein, dass ein Organismus ein Enzym produziert und der andere ein anderes, was dann den gesamten Stoffabbauweg durchführt. Also das heißt, dass das Plastik dann mehr oder weniger komplett abgebaut wird. Und das können auch Pilze und Bakterien zusammen sein. Also es gibt sehr häufig diese Konsortien, die sich metabolisch ergänzen können und damit eben auch schwer abbaubare Produkte besser abbauen können.
Also Teamarbeit dann.
Teamarbeit, genau.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Professor Hans-Peter Grossart vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Er forscht unter anderem zu aquatischen Pilzen, also Pilzen, die im Wasser leben. Inwiefern können denn diese Pilze wirklich einen relevanten Beitrag auch leisten, um dem Problem Mikroplastik Herr zu werden? Wie viel schaffen die überhaupt mengenmäßig und wie schnell?
Also ich würde die Pilze nicht als Lösung des Plastikproblems betrachten. Sie können sicherlich helfen, zusätzlich Plastikabfall zu beseitigen. Aber wir werden damit nicht alle Plastikpartikel, die in der Umwelt sich befinden, abbauen können. Also ich denke, man kann es industriell anwenden, indem man große Reaktoren hat, in denen Plastikabfall dann gezielt zersetzt wird, indem man auch die Umweltbedingungen so gestaltet, dass diese Mikroorganismen möglichst optimal funktionieren können. Und ich habe ja auch gesagt, Plastik ist ja nicht gleich Plastik, sondern es gibt viele Tausende von verschiedenen Plastiksorten und dort muss man dann genau hingucken, welche Abbauwege muss der Organismus betreiben können, damit dann das Material komplett abgebaut werden kann.
Also die Vorstellung, dass diese aquatischen Pilze vielleicht in Teamarbeit mit den Bakterien tonnenweise in die Meere und anderen Gewässer reingeschüttet werden und da dann diese ganzen Millionen Tonnen von Plastikmüll, die da rumliegen, auffressen, das wäre zu viel des Optimismus?
Also zumindest nicht sofort. Also was wir schon sehen ist, dass sich diese Mikroorganismen an den erhöhten Plastikgehalt in der Umwelt anpassen können. Wir sehen auch in der Tiefsee verschiedenste Pilze, die im Prinzip die Eigenschaft haben, verschiedene Plastiksorten abbauen zu können. Und wir denken auch, dass evolutionär gesehen es sicherlich so weit kommen wird, dass dann mehrere Mikroorganismen das Plastik abbauen können, weil das ja eine enorme Kohlenstoffquelle ist, die als potenzielles Substrat dienen kann. Das hängt eben immer auch von dem Energiegehalt ab oder ob auch dieses Plastik quasi co-metabolisch abgebaut werden kann, also dass man eine Energiequelle hat und dann das refraktäre Kohlenstoffmaterial abbaut, um den Kohlenstoff dann als Biomasse im Prinzip zu verwenden.
Bei Ihren Untersuchungen, nur mal so, um eine Vorstellung zu haben, wie lange haben denn diese aquatischen Pilze gebraucht, um Plastik zu zersetzen und wie viel haben die geschafft?
Also wir haben geringe Mengen, nur wenige Gramm eingesetzt und nach 8 Wochen war schon ein Großteil davon abgebaut.
Also immerhin besser als diese 450 Jahre für eine Plastikflasche.
Ja, das auf jeden Fall. Also das Polyurethan wird sicherlich sehr viel schneller abgebaut. In einem Jahr ist dann im Prinzip das Polyurethan abgebaut. Das kann man schon sagen, aber es hängt natürlich an auch immer von den Umweltbedingungen ab. Wir wissen ja, in der Umwelt fluktuieren die Bedingungen. Es gibt Störereignisse, die dann auch den Abbau entsprechend verlängern würden.
Also Sie sehen das Ganze mehr in einer industriellen Anwendung als Potenzial für das Plastikproblem, zum Beispiel als Vorstufe für Klärwerke oder eben für Bioreaktoren?
Genau, überall dort, wo man eben den Plastikabfall trennen kann und dann auch im Prinzip gezielt einsetzen kann zum Abbau, zum Beispiel in einer Art Fermenter oder großen Chemostat, da wäre das sinnvoll.
Und wird das schon ausprobiert?
Bisher noch nicht meines Wissens nach, aber sicherlich geht die Forschung in die Richtung auch.
Ja. Sie verfolgen das ja auch weiter. Sie haben jetzt den Ausflug in unser Berliner Studio auch damit verbunden, einen Termin bei der chinesischen Botschaft zu ergattern, weil Sie ein Visum brauchen, weil Sie mit chinesischen Forschern zusammenarbeiten wollen, zum Beispiel, wenn es um die Tiefsee geht. Im November soll es losgehen. Was genau planen Sie da?
Ja, im Prinzip ist die Tiefsee der Abfalleimer der Welt, kann man sagen. Dort sammeln sich im Moment große Mengen an Plastikmüll. Man sieht das auf Tauchrobotern, es ist wirklich erschreckend. Der ganze Seeboden ist im Prinzip mit Plastik bedeckt. Und dort haben wir auch Pilze gefunden, die Plastik zumindest teilweise abbauen können. Und unser Interesse ist natürlich darin, diese Organismen zu isolieren, zu charakterisieren und dann zu verstehen, wie sie dieses Plastik abbauen können. Und der Hintergedanke ist, diese Enzyme, die benötigt werden, auch industriell herzustellen, um damit dann das Plastik im großen Maßstab abbauen zu können, also der Plastikmüll, der dort anfällt.
Und indem man die Enzyme dann industriell herstellt, macht man sich quasi wieder unabhängig von den Pilzen?
Ja, der Vorteil ist, dass man dann die Bedingungen besser kennt und einsetzen kann, weil dann hat man es ja nicht mit einem Organismus zu tun, der nochmal auf verschiedenste Umweltreize reagiert, sondern dann kann man die Bedingungen für diesen Abbauprozess optimal einstellen und kontrollieren.
Und müsste dann nur das Problem in den Griff kriegen, dass da eben CO2 bei ausgestoßen wird.
Genau, aber wenn man das industriell macht, kann man natürlich das CO2 auch auffangen und wieder festlegen. Also da wäre das Problem deutlich kleiner, als wenn der gesamte Abbau in der Umwelt passiert.
Jetzt sind Pilze ja eben auch Teil des Ökosystems, insofern auch selbst Prozessen wie Klimawandel etc. ausgesetzt. Wir haben schon über die hohe Anpassungsfähigkeit von Pilzen geredet. Ist denen das sozusagen alles egal oder sind auch Pilze in irgendeiner Form schutzbedürftig? Wasserpilze meine ich jetzt vor allem.
Ja, es kommt drauf an, welche Pilze man betrachtet. Es gibt sehr spezialisierte Pilze und wenn sich dort die Umwelt verändert, dann sind die natürlich auch gefährdet. Also wir haben sogar beim IUCN, also der Internationalen Behörde for Conservation, also für Artenschutz, eine Arbeitsgruppe gebildet über aquatische Pilze und da beschäftigen wir uns mit dem Thema. Ja.
Also merkt man da schon einen Einfluss von Klimawandel auf diese Pilzleben?
Also nicht unbedingt von Klimawandel, sondern von menschlicher Aktivität, zum Beispiel die Anwendung von Fungiziden. Das ist ein Problem, gerade auch im Wasser, weil die Fungizide von den Feldern auch im Wasser landen und dort natürlich auch die Mikroorganismen entsprechend beeinflussen.
Also muss das eigentlich Hand in Hand gehen. Das, was man sich erhofft, dass die Pilze im Ökosystem Wasser leisten, nämlich das sauber zu halten, mit dem Schutz der Pilze wiederum.
Ja, also ganz sicher. Also ich meine, die Fungizide sind natürlich auch Substanzen, die den Menschen gefährden können, wenn es ums Trinkwasser geht. Insofern ist das auch ein wichtiges Thema. Aber sie beeinflussen auch natürliche Prozesse und man kann sich im Prinzip die Gewässer auch als große Recyclingsanlage für organisches Material vorstellen, also zum Beispiel alle Blätter, die in den See fallen oder auch das Material, was von Organismen im See gebildet wird, wird letztendlich wieder von Mikroorganismen abgebaut und steht dann wieder anderen Organismen zur Verfügung in Form von Mikronährstoffen oder auch von Biomasse, also Räuber. Zum Beispiel die Fische, die fressen letztendlich dann die Biomasse der Mikroorganismen.
Jetzt mutet das ja trotzdem, wenn wir über Mikroorganismen wie eben aquatische Pilze oder auch Bakterien sprechen, die Plastik fressen sollen, das wir erzeugt haben, das Plastik, mutet ja trotzdem so ein bisschen wie der Kampf David gegen Goliath an. Ne? Allein in Deutschland fallen jedes Jahr mehr als 6 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Mal so zum Vergleich, so ein Durchschnitts-PKW, das ist ungefähr eine Tonne. Also jedes Jahr mehr als 6 Millionen Tonnen Plastikmüll alleine aus Deutschland. Das kann ja nicht alleine die Lösung sein, sondern Plastik reduzieren wäre ja ein ganz wichtiger anderer Hebel, den wir ziehen müssten. Im November soll es in Südkorea dann nochmal Verhandlungen der Vereinten Nationen geben zu dem globalen Vertrag zur Plastikverschmutzung. Das ist dann die 5., glaube ich, Verhandlungsrunde und soll dann auch zu einem Abschluss kommen und wirklich in einem globalen Abkommen gegen Plastikmüll sozusagen münden. Könnte daraus wirklich ein echter Impuls auch für unsere Gewässer hervorgehen?
Also ich denke schon, wenn das konsequent umgesetzt wird. Man muss auch dazu sagen, dass nur wenige Großkonzerne, also es sind ungefähr 10 Großkonzerne auf der Welt, den Großteil des Plastikmülls erzeugen. Ein Erzeuger ist Coca-Cola zum Beispiel und andere Getränkehersteller. Und das ist natürlich auch ein Politikum, was man im Prinzip auch steuern kann. Also meine Message ist wirklich, man muss den Plastikmüll vermeiden, um eben die ständige Vermüllung der Umwelt zu verhindern. Also ich kann mich noch an als Kind erinnern, dass man zum ersten Mal Plastikmüll im Meer gefunden hat. Das war in Kroatien. Und mittlerweile, wo immer man auf der Welt hingeht, findet man die Strände voll mit Plastikmüll, ob es Mikroplastik ist, wenn das Makroplastik gesammelt wird. Aber wenn man an unberührten Stränden ist, dann hat man meistens sehr große Mengen an Plastikmüll. Und ich finde, das ist eine Situation, daran sieht man ja, dass die Mikroorganismen im Moment das nicht schaffen, diesen ganzen Müll zu beseitigen, auch nicht im Wasser. Sondern es ist eine Situation, wo ich denke, wir auch dagegen steuern müssen. Und das Beste ist im Prinzip, auf Plastikprodukte zu verzichten. Ein Großanteil ist natürlich Verpackungsmüll. Und ich denke, dort könnte man schon steuernd eingreifen.
Hans-Peter Grossert, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Das waren die Wissenswerte im Gespräch im rbb24 Inforadio. Heute mit Professor Hans-Peter Grossert, der am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Stechlin die Forschungsgruppe Aquatische Mikrobielle Ökologie leitet und sich unter anderem mit potenten, plastikfressenden Pilzen beschäftigt. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwis.
Wissenswerte, ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.